Sie sehen, dass ich, der ich im Hauptberuf nach wie vor klinischer Kardiologe bin, einen guten Teil meiner Freizeit in unterschiedlichen Aktivitäten der Selbstverwaltung verbringe. Dazu gehört seit 13 Jahren auch die Fortbildungszertifizierung bei uns in der Kammer. Und das Thema Mikro-E-Learning können wir dann gerne außerhalb der Tagesordnung nachher noch mal etwas vertiefen. Es ist in der Tat wert, betrachtet zu werden, wirft aber natürlich auch so einige Probleme auf. Sie haben mich heute eingeladen als aktueller Präsident der Sektion Kardiologie der UEMS und ich habe mir erlaubt, es so zu organisieren, dass ich auf Deutsch vortrage, meine Folien aber auf Englisch sind, sodass unsere internationalen Gäste hoffentlich dann zumindest dem Duktus meiner Ausführungen etwa auch folgen können. Nun, Subsidiarität heißt ja, dass derjenige, der die Norm beschließt, sie nicht auch gleich ausführen muss. Wenn der Staat beschließt, es soll Kindergarten geben, muss er sie nicht gleich alle selber bauen und betreiben. Und was bedeutet dies auf der Ebene EU und den einzelnen Nationalstaaten in Europa und insbesondere natürlich im Bereich der Medizin und der Frage der Harmonisierung, die für uns in der Medizin ja ein wichtiges Thema ist, im Bereich der Wissenschaft oder sagen wir im wissenschaftlichen Teil ist sie ja bereits sehr weit vorangeschritten. Also unsere Vorstellung über Diagnose und Therapie, zum Beispiel im Bereich der Kardiologie, ich bin Kardiologe und Sie haben heute ja schon viel hier aus dem Bereich der Kardiologie gehört, ist es ja so, dass für die Leitlinienproduktion auf europäischer Ebene die einzelnen nationalen Fachgesellschaften weitgehend es aufgegeben haben, selber Leitlinien zu schreiben, sondern bringen ihre Ressourcen, finanziell und personell, auf die europäische Ebene ein. Und verstärken damit natürlich nicht nur einen Trend in Europa zur Internationalisierung, sondern überhaupt. Unsere Therapie-, Diagnose- und Therapievorstellungen in der Kardiologie heute sind ja in einem sehr hohen Ausmaß internationalisiert. Das heißt, da haben wir im Grunde schon ein sehr hohes Maß an Harmonisierung faktisch zwischen den einzelnen Staaten erzielt. Wie sieht das aus im Bereich der Weiterbildung? Nur man könnte sich vorstellen, dass eben auf der EU-Ebene die Prinzipien definiert werden, die dann national umgesetzt werden. Und wenn das alles gut und ausreichend definiert ist, dann werden Sie eine faktische Harmonisierung bekommen, ohne dass Sie jetzt das alles auf der EU-Ebene zentralisieren müssen oder auf der nationalen Ebene den Institutionen ihre Kompetenzen, zumindest was die Umsetzung angeht, nehmen müssen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie das einfach alles zentral bunkern, dass auf der EU-Ebene sowohl die Prinzipien beschlossen werden, als auch die Implementierung durchgeführt wird auch. Möglicherweise, sodass das also alles über zentral läuft, dann haben Sie auch eine faktische Harmonisierung, dadurch, dass die einzelnen Länder nichts mehr zu sagen haben. Ein Modell, das wir berufspolitisch auf der Ebene des Europäischen Berufsverbandes, also der Europäischen Facharztvereinigung, UEMS, nicht haben möchten. Und ich glaube, dass gerade auch die Länder, wie zum Beispiel Deutschland und Österreich, die nun eine klare Erfahrung mit ärztlicher Selbstverwaltung haben, auch erst recht nicht haben möchten, weil sie wissen, wie lange so etwas dauern würde, wenn man ein solches Modell praktizieren würde, wie unflexibel das wäre und welche Schwierigkeiten wir haben würden, unsere ärztlichen Vorstellungen in ein solches Modell einzubringen. Nun, wo stehen wir? Und da muss man sagen, ist die aktuelle Definition auf der EU-Ebene, die ist gerade erwähnt worden, geltendes Recht ist, natürlich äußerst skeletthaft. Es ist definiert, wie lange Sie weiterbilden müssen. Für die Kardiologie und eine ganze Reihe anderer Fachrichtungen gelten dort 4 Jahre. Und es ist definiert, wie der Mensch heißen muss, der dann da hinten rauskommen soll. Diese Titel müssen die einzelnen Nationen der EU mitteilen, damit die anderen dann wissen, wen sie akzeptieren müssen, wenn er mit diesem Titel kommt. Was völlig fehlt, ist die Frage, was ist denn drin, wo draußen Kardiologe draufsteht. Und das hat natürlich zu der Situation geführt, die wir heute haben, dass wenn Sie eine Situation haben, wo auf dem übergeordneten Level, also auf der Ebene der EU, die Definition der Prinzipien derartig inkomplett ist, wie wir es etwa im Bereich der ärztlichen Weiterbildung haben, dann wird es natürlich dazu führen, dass auf der nationalen Ebene entsprechend Zusatzdefinitionen kommen. Und das ist eben das, was wir dann haben in den einzelnen Ländern als Deutschland, Österreich, Weiterbildungsordnung. Andere Länder haben da andere Systeme oder auch keine Systeme. Und es wird dann eben zu entsprechenden unterschiedlichen Implementationsmechanismen kommen. Und was Sie dann haben, ist das, was wir heute haben, nämlich eine hohe Spannbreite, um es mal vorsichtig zu nennen, von Situationen, die eben gehen von einerseits relativ stark durchregulierten und durchdefinierten Systemen, wie zum Beispiel in Österreich oder Deutschland, bis hin zu Staaten, wo quasi gar nichts existiert. Auf dem Papier existiert da schon was, aber faktisch ist dort eigentlich die Weiterbildung relativ leer. Sie können zum Beispiel in Italien Chirurg werden, ohne einen einzigen Patienten operiert zu haben. Das ist möglich. Nun, was hat die Revision dieser Direktive 2005/36 der Berufsanerkennungsrichtlinie gebracht? Sie hat materiell an dieser Situation nichts verändert. Also nach wie vor gilt nur, es ist die Länge definiert, es ist der Titel definiert. Die Frage, wie soll denn die Kompetenz definiert werden, ist offen. Aber, und das ist politisch der entscheidende neue Punkt in der jetzt Ende letzten Jahres in Kraft getretenen Direktive, es ist erstmals dort festgelegt, dass die Berufsverbände, es ist ja eine Anerkennungsrichtlinie, die nicht nur für Ärzte gilt, sondern für alle Berufe, ja, vom Friseur bis hin zum Arzt. Und es hat ja auch Diskussionen gegeben, ob ein Snowboard-Trainer in einem Skilehrer zum Beispiel enthalten ist, die Qualifikation. Also alle Berufe. Es ist erstmals dort in der Richtlinie erwähnt, dass Berufsverbände, die auf europäischer Ebene repräsentativ sind, Vorschläge machen können, was denn inhaltlich jetzt von der Kompetenz her die Minimalkriterien sind, die erfüllt sein müssen, damit jemand dann hoffentlich noch besser und noch automatisierter zwischen den Ländern hin und her wandern kann und mobil sein kann. Und damit ist natürlich die Tür offen und die Diskussion eröffnet und die Frage ist, was können wir denn ärztlich anbieten und wie gehen wir denn damit um? Denn die rechtliche Frage meines Vortrags ist ja eben schon quasi vorweggenommen worden. Das ist auch relativ unspannend, sondern es ist mehr die Frage, wie positionieren wir uns denn an dieser Stelle politisch und welche Chancen bietet das, welche Risiken bietet das? Nun, berufspolitisch haben wir im Bereich der Kardiologie und andere Fachrichtungen ebenfalls diese Lücke bereits geschlossen. Es gibt das UMS-Dokument 2012-29, Training Requirements for the Specialty of Cardiology, was Sie sich im Übrigen auch von unserer Website runterladen können. Ich gehe mal davon aus, dass mein Vortrag Ihnen vielleicht elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann. Dann haben Sie das hier, können Sie das gesamte Dokument sich runterladen. Und was unser Ziel war, war, dass wir gesagt haben, wir wollen kompatibel mit den Regelungen der Direktive die Lücken füllen, die in der Direktive offen geblieben sind. Was hat die Direktive abgedeckt? Die Direktive hat abgedeckt, was ist eine Weiterbildungsstätte, was ist ein Weiterbilder und so weiter. Die Definitionen sind dort nicht sehr spezifisch, sondern die Definition heißt, es ist derjenige, ein Weiterbilder, der nach nationalem Recht als Weiterbilder anerkannt ist. Ja, und das ist, und so ist das für die Weiterbildungsstätten auch. Und wir wiederum haben damit natürlich die Chance, etwas zu sagen, was soll denn drin sein im Training, wie soll es die Weiterbildung strukturiert sein, wie sind die Lernerfolgs- oder überhaupt die Erfolgskontrollmethoden, wie soll die Kompetenz definiert sein und wie soll es denn nach der Facharztanerkennung weitergehen. Die Definition der Kompetenz ist auf drei Säulen ausgelegt, einmal Wissen, praktisches Können und generelles professionelles Verhalten. Ich denke, das ist etwas, wo man sehr schnell intraprofessionellen Konsens erzielen kann. Wir haben für alles drei Verfahren und Inhalte definiert. Die Überprüfung des Wissens erfolgt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fachgesellschaft. Das sogenannte Formative Assessment, also die Progresskontrolle des Wissens, läuft auf der wird laufen auf der neuen, auf der neuen Version der E-Learning-Plattform Eskel. Es gibt dann ein richtiges Examen, so mit Durchfallen und Bestehen. Das European Exam General Cardiology ist 2009 in Großbritannien gestartet, wo es seitdem auch Pflicht ist und hat so sukzessive einen Kreis von weiteren Ländern an sich gezogen. Und es ist offen für jedermann, wenn ich das so sagen darf, also für alle Länder, können sich daran beteiligen. Ist ein Multiple-Choice-Examen und nähere Einzelheiten sind eben in dem Vortrag schon genannt worden, wer welche Rolle in diesem Examen hat. Die Überprüfung der praktischen Fähigkeiten, dafür hat die UMS eine Liste der Prozeduren definiert. Sie hat auch Level der Kompetenz definiert, weil sie eben in der Weiterbildung nicht alles gleich stark vermitteln können und auch nicht in allen Bereichen, selbst in einer Spezialität, dann gleich kompetent sein können. Und sie liefert dafür auch eine elektronische Version. Das ist die Liste, einschließlich Zahlen, einschließlich Kompetenzleveln. Sie sind in dem Dokument 2012-29 enthalten, das, wie gesagt, Ihnen elektronisch gerne zur Verfügung steht. Die Überprüfung des allgemeinen professionellen Verhaltens, da haben wir uns für einen 360-Grad-Appraisal entschieden und Sie sehen, das ist wieder etwas, was in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fachgesellschaft erfolgt. Damit nicht genug, wer das alles erfüllt hat, kann dann eben auch ein schönes European Diploma General Cardiology bekommen und wir haben auch noch sind noch einen Schritt weitergegangen und haben das Ganze unterlegt mit einer elektronischen, europaweit zugänglichen Plattform für die Dokumentation all dieser Aktivitäten in diesen Bereichen Wissensüberprüfung, Überprüfung der praktischen Fähigkeiten und des allgemeinen professionellen Verhaltens. Und dieses Diplom würde sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Wenn sie das gemacht haben nach Ende der Weiterbildung, muss es, damit sie es weiter behalten können, alle 5 Jahre erneuert werden. Auch wieder basierend auf diesen 3 Säulen, ausgestaltet in der Art, und das ist eben schon erwähnt worden oder in dem Vortrag hier aufgeschieden, dass die Wissensüberprüfung durch Nachweis von Fortbildung erfolgt. Das Logbook ist optional zu führen. Uns ist natürlich klar, dass nicht jeder Kardiologe in allen seinen Feldern nach der Facharztprüfung gleichmäßig aktiv bleibt. Wir wissen alle, dass wahrscheinlich die Bildung des Einzelnen zum Ende der Weiterbildungszeit am breitesten ist und er sich dann anschließend doch in einzelne Bereiche hinein spezialisiert und andere darunter etwas vernachlässigt werden. Deswegen haben wir davon abgesehen, hier Vorgaben zu machen. Wir empfehlen nur, dass man eben seine Aktivitäten hier dokumentiert und es wird auch eine App geben, damit das heute zeitgemäß sozusagen laufen kann und dann wiederum der 360-Grad-Review. Nun, Sie sehen, wir haben sozusagen nichts ausgelassen, ein in sich völlig geschlossenes System, was alle Aspekte abdeckt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn damit? Gehen wir damit nach Brüssel und sagen, so soll es laufen, das bitteschön packt dann in die nächste Revision der Direktive rein? Oder wie hätten wir es gerne? Unsere Wunschvorstellung wäre wahrscheinlich nicht nur in den Ländern, die Erfahrung haben mit ärztlicher Selbstverwaltung, sondern auch in den anderen, dass wir es doch in den Händen des eigenen Berufsstandes halten können und es nicht in die Hände der Bürokraten gerät. Also, dass die Verteilung der Rollen, wenn ich das so sagen soll, gleich bleibt. Das heißt, die politische Institution, die ja auch verantwortlich ist für die Ausgestaltung des Gesundheitssystems, also die Bereitstellung von Ressourcen und so weiter, wird weiterhin festlegen, wo weitergebildet werden darf, wer weitergebildet werden darf. Und wir sind dann diejenigen, die für den Inhalt, seine Dokumentation, Kontrolle und Anpassung zuständig wären. Das ist so unsere Wunschvorstellung. Das wäre sozusagen Harmonisierung durch Konsens, was die Inhalte angeht, durch intraprofessionellen Konsens und was das Gesamtverfahren angeht, durch Konsens zwischen Politik und Berufsstand. Nun, die EU, weiß ich nicht, ob die in dieser Richtung tickt und an einem solchen Verfahren Interesse hätte. Ich glaube, die Gefahr ist vielleicht eher größer, dass dann bei einer der nächsten Revisionen vielleicht die EU sagt, das ist aber sehr schön, was ihr dort alles erarbeitet habt, das erkennen wir auch an und das finden wir auch toll und dann tun wir es aber doch bitte schön gleich in die Direktive rein und dann ist geltendes Recht, ist euch doch bestimmt recht, davon habt ihr doch immer geträumt, dass das diese Anwendung findet und diese Anerkennung findet im politischen Raum und dann sind wir natürlich ein bisschen in der Falle gefangen und was wir dann haben, ist sozusagen die Harmonisierung durch Zentralisierung. Die Frage ist, wie kommen wir aus dieser Nummer raus oder wie sollen wir uns an dieser Stelle verhalten? Es ist ja in der Tat eine Zwickmühle, ja? Weil wir können uns aus Eigeninteresse nicht passiv verhalten, wenn wir es nicht sind, die definieren, was denn in der Fachrichtung drin sein soll, wie der einzelne Facharzt denn aussehen soll und welches Profil er haben soll, welchen Charakter er haben soll, dann verlieren wir ja einen unserer wichtigsten Trümpfe, die wir gegenüber der Politik haben, dass wir nämlich als Experten anerkannt sind. Wenn wir es nicht definieren, wer soll es denn sonst definieren? Und wir würden uns dann sicherlich überflüssig machen, wenn wir diese Funktion nicht entsprechend wahrnehmen würden. Aber wir können uns natürlich nicht davor wehren und in letzter Konsequenz können wir uns auch nicht davor wehren, dass die Politik uns einfach vereinnahmt und es dann als ihres betreibt. Ich glaube, es gibt nur zwei Wege. Der eine ist, dass wir auch auf der europäischen Ebene versuchen, für ärztliche Selbstverwaltung zu lobbyieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das etwas ist, was beileibe keinen Erfolg haben muss, denn ärztliche Selbstverwaltung ist in den einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und es ist beileibe nicht so, dass sie so stark ausgeprägt ist und auch so geschätzt wird wie vielleicht in Österreich oder Deutschland oder auch in der Schweiz. Es gibt andere Länder, wo das sehr viel weniger reguliert ist und wo man auch nicht den Eindruck hat, dass unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen besonderen Wert darauf legen würden, sich darin engagieren zu wollen, dass die Selbstverwaltung gestärkt wird. Trotz alledem, es sollte passieren und vielleicht ist ja, wenn jetzt die Europawahl vorüber ist, dann auch eine Möglichkeit gegeben, in dieser Richtung zu arbeiten. Wir stehen dafür als UEMS und auf welcher Ebene auch immer sehr gerne zur Verfügung, jeden Dialog zu führen, wo auch immer jemand Kontakt zur Politik hat, ihn entsprechend herzustellen. Und das Zweite ist, und damit komme ich ein bisschen auch nochmal wieder zurück auf die Frage, welche juristische Bedeutung haben denn solche Qualifikationen, wie zum Beispiel ein European Diploma General Cardiology oder andere Zertifikate oder wie auch immer Sie das nehmen. Die haben natürlich juristisch erstmal überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, das ist zumindest meine Erfahrung nach so zwei Jahrzehnten ärztlicher Selbstverwaltung, dann ist das vielleicht am ehesten noch möglich, wenn wir es schaffen, bei der Politik den Entscheidungsdruck rauszunehmen und zu sagen, Kinder, bleibt locker, es läuft schon. Ja, es läuft schon, ihr braucht euch nicht drum kümmern, wir haben es bereits geregelt. Wir sind zwar nicht gesetzlich legitimiert und das, was wir machen, hat auch keine juristische Wirkung, aber es ist da, es läuft, es definiert einen bestimmten Expertengrad, zweifelsohne, weil es nämlich getragen ist vom professionellen Konsens. Wir stehen alle dahinter und es wird dann auch seine praktische Wirkung entfalten und ich denke, Herr Weininger, Sie wissen genauso gut wie ich, dass diese ganzen Diplome, die zum Beispiel die ESC schon rausgibt, ERA oder irgendwie so etwas, das hat ja heute bereits bringt da für die einzelnen Leute zum Teil bereits Bewerbungsvorteile, wenn sie damit ankommen, sich um irgendeine Stelle bewerben, obwohl das von niemand anerkannt ist und eine rein interprofessionelle Geschichte ist. Also, was ich sagen will, ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir dann das, was wir intraprofessionell aufgelegt haben, auch leben und zum Leben bringen, um es vorzeigen zu können. Auch wenn normalerweise überhaupt kein österreichischer Doktor Probleme hat, nach Deutschland zu kommen oder umgekehrt, sondern dass wir sagen, wir verpflichten uns sozusagen im Sinne einer Selbstverpflichtung auf einen bestimmten Standard. Das ist unsere europäische Währung, wie etwa der Euro. Ja? Und der eine braucht ihn halt im Urlaub und der andere braucht ihn vielleicht nicht. Aber darüber könnt ihr uns festmachen. Daran könnt ihr uns festmachen. Und das läuft vielleicht im einen Land dann nach den Gesetzen noch ein bisschen anders als im anderen, aber das ist unser gemeinsamer Standard. Und dann ist es auch kein Problem mit der Subsidiarität, weil dann wird es in Österreich alles so weiterlaufen wie bisher und in Deutschland auch, in den anderen Ländern auch. Es wird ein Parallelsystem geben, hinter dem wir aber alle entsprechend stehen und was sicher hilfreich sein wird. Nun, Sie haben auch das Thema Fortbildung angesprochen. Im Gegensatz zur Weiterbildung hat die Fortbildung in der Tat eine wirkliche internationale Dimension. Weiterbildung können Sie immer nur am Wiener Patienten mit Wiener Herzinfarkt in Wien behandeln. Die Fortbildung hat eine echte internationale Dimension und das führt natürlich dazu, dass Sie in der Tat zwei Ebenen haben, zwei Systeme haben, ein EU-System und ein nationales System. Wo es denn existiert? Sie haben das eben vorhin mal so auf die Schnelle gesehen. Nach wie vor ist die Situation in einzelnen europäischen Ländern noch sehr unterschiedlich, von es gibt nichts bis hin zu in Deutschland, wo Sie Ihre Kassenzulassung verlieren können, wenn Sie den Fortbildungsnachweis nicht bringen und damit kein Geld mehr für 90% Ihrer Patienten bekommen, also dass Ihre wirtschaftliche Existenz sozusagen beraubt werden. So groß ist die Spannbreite, aber wir haben im Prinzip haben wir zwei Ebenen, einmal die EU-Ebene, wir haben ein Specialty Accreditation Board, das European Board for Accreditation in Cardiology, das European Accreditation Council for CME, der UEMS und Sie haben eben wo existent auch etwas auf der nationalen Ebene. Wir würden uns natürlich wünschen, oder sagen wir mal grundsätzlich, ist das ein Problem, sollten wir auch hier die große Harmonisierung anstreben, sollten zukünftig eACME und eBAG alles machen oder sollten das die Nationalen alle machen, wie wäre es da? Wir würden uns natürlich zunächst mal wünschen, dass es einen völlig störungsfreien Austausch zwischen den beiden Ebenen gibt, das heißt also die internationalen Zertifikate national auch anerkannt werden und ich sag mal, das sollte eigentlich in der Regel kein Problem sein. Ich persönlich sehe dies im Augenblick, dieses Nebeneinander der beiden Ebenen, durchaus als eine Chance für Wettbewerb um mehr Evidenz und mehr Qualität. Was unsere diagnostischen und therapeutischen Bemühungen angeht, sind wir mittlerweile völlig evidenzgeleitet, zu Recht auch, und fragen erstmal, warum soll ich das eigentlich machen? Wo sind die harten Gründe dafür? Im Bereich der Fortbildung stehen wir da noch weitgehend vor einer gewissen Wüste und sollten, glaube ich, jede Gelegenheit nutzen. Und da kann eine Parallelität von Systemen durchaus auch hilfreich sein, hier zu kämpfen um mehr Evidenz und mehr auch nachgewiesene und nicht nur behauptete Qualität. Wo wir allerdings überhaupt kein Blatt zwischenkommen lassen sollten, sind die Kernpunkte, die dieser ganzen Aktivität unterliegen. Das heißt, die Unabhängigkeit der Informationen, die Transparenz und natürlich auch die Qualitätsdefinitionen sollten auf der europäischen, auf der nationalen Ebene absolut die gleichen sein. Ansonsten verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit als Profession. Nun, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, möchte Sie aber am Schluss dann doch auch gerne einladen, am 12. und 13. September nach Köln zu kommen, zur nächsten Cologne Consensus Conference von unserer Sektionsstiftung, der European Cardiology Section Foundation, veranstaltet. Thema ist Management of Conflict of Interest, etwas, was immer aktuell ist, aktuell aber noch aktueller ist, insbesondere angetrieben durch die Transparenzinitiativen der Industrie und natürlich auch immer wieder aufflammende Probleme einzelner Mediziner in diesem Bereich, was ja durchaus auch zu internationaler Wahrnehmung geführt hat. Etwas, worauf wir gerade auch als Akkreditoren, Zertifizierer reagieren müssen. Vielen Dank.